Und sie verschworen sich alle miteinander zu kommen, um Jerusalem zu kämpfen und Schaden darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Zunächst bis hierher. Ich sagte heute schon, man kann die Kapitel 3:33 bis Kapitel 6 am Ende verhältnismäßig gut einteilen. Ja? Wir haben 9 verschiedene Angriffstaktiken des Teufels. 4 richten sich gegen das ganze Volk Israel, gegen die Juden, gegen den Mauerbau. Eine Sache im Kapitel 5 bricht unter ihnen auf. Also da heißt es, und es entstand ein großes Geschrei. Ja, die Reichen, die Armen ausbeuteten, ja, die Not ihrer Brüder ausnutzten und sich selbst bereicherten. Und dann folgen nochmal 4 Angriffstaktiken ganz persönlich gegen Nehemia. Alles sind Dinge, die sind nachvollziehbar und die sind uns nicht fremd. Ja? Deshalb sind die Texte für mich so auch wirklich aktuell. Also man könnte hier Kapitel 4,1 bis Vers 3 überschreiben. Ich habe es überschrieben mit Einschüchterungsversuche oder Kriegspläne. Ja, der Spott, der hat nicht das bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte. Denn wir haben eigentlich, ich sage es mal auf meine Weise, eigentlich ging der Schuss voll nach hinten los. Ja? Das, was sie eigentlich beabsichtigten, das Ganze durch ihren beißenden Spott und ihre Verachtung irgendwo zum Erliegen zu bringen, ging voll nach hinten los. Denn wir lesen Vers 38, aber wir bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer wurde bis zur Hälfte geschlossen und das Volk hatte Mut zur Arbeit. Also sie sind sehr gut, sehr weise umgegangen mit dem Spott. Sie haben sich nicht irgendwo in Boxhorn jagen lassen. Das Ganze hat das Gegenteil bewirkt. Sie hatten Mut zur Arbeit. Und das wünsche ich uns auch in solchen Situationen, wo wir vielleicht verspottet werden, wo wir vielleicht irgendwo verachtet werden, dass wir trotz allem Mut haben zur Arbeit, ja? Dass das Gegenteil bewirkt, dass es in uns Gutes bewirkt. Und liebe Geschwister, ich sage es mal so ein bisschen vorsichtig, wenn wir nichts dergleichen erfahren, also ich für mich mache dann hinter meinem Leben, hinter meinem Zeugnis große Fragezeichen. Wenn wir vor uns hin leben und keinerlei Angriffe haben, keinerlei Spott oder Belächeln erleben, dann wird für mich mein Leben fragwürdig. Wer wirklich geradlinig seinen Weg mit dem Herrn Jesus geht, wer wirklich seinen Namen bekennt, ja, den Mut hat, auch von seinem Glauben zu sprechen, der wird das erfahren, der wird das erleben. Der wird auch Spott und Verachtung erleben. Wenn dem nicht so ist, dann sollten wir uns vielleicht mal vorsichtig hinterfragen, ja, ob wir wirklich noch unseren Weg geradlinig gehen. Jetzt kommt die zweite Angriffstaktik, Einschüchterung. Ja. Hier wird auch deutlich im Vers 1, zu den 3, die bisher genannt worden sind, gesellen sich die nächsten. Sanballat, Tobia, die Araber und jetzt kommen noch die Ammoniter und die Astoditer dazu. Ja. Also der Pulk wird größer. Ja. Ich habe heute Vormittag gesagt, Ich weiß, ich bin in manchen Sachen ein bisschen herb, aber ich versuche auch deutlich zu reden. Ja. Hier, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich. Ja. Auf einmal werden die sich alle einig. Die waren vorher alle nicht so miteinander grün, aber wenn es gegen das Volk Gottes geht, dann wird man sich einig. Das ist auch heute nicht anders. Ja. Wenn es gegen die Gläubigen geht, dann wird man sich einig. Ja, als sie es hörten, dass der Schuss nach hinten losgegangen ist, dass sie weiterbauten und dass sie auch bis zur Hälfte schon die Mauern geschlossen hatten, dass sie davon hörten, da wurden sie sehr zornig. Auch das ist heute nicht anders. Wenn Gott Gelingen schenkt zu einem Werk, wenn Glaubenswerke irgendwo wachsen, ja, wenn es irgendwo vorangeht, dann treibt es auch die Feinde noch mehr auf den Plan. Ja? Dann wird man irgendwo zornig. Ja? Wir haben das oftmals während unserer Zelteinsätze erlebt. Ja? Das wurde dann manchmal auch richtig tätlich, ja, dass dann zwei etwas breitschultrige Brüder dann am Eingang stehen blieben, um da auch manches abzuwehren, freundlich, aber bestimmt, ja. Dann traten dann auf einmal Leute auf, die wollten wir wirklich nicht sehen, ja. Ich war da immer dabei, wir haben immer zum Frieden aufgerufen, wir haben auch niemanden fortgeschickt, aber manchen Leuten haben wir auch die Tür gezeigt, ja. Da braucht es dann manchmal auch ein Stück weit Konsequenz, ja. Wenn etwas geschieht, dann sind die Feinde da. Und sie verschworen sich alle miteinander, ja. Auf einmal sind sie sich einig, ja. Auf einmal schmiedet man Pläne, ja, wie dagegen vorzugehen ist, gegen Jerusalem zu kämpfen und Schaden darin anzurichten. Also, wir würden heute sagen, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich, es wird irgendwo Panik verbreitet. Ja? Es gibt Kriegsgerüchte, es gibt Einschüchterungsversuche. Auch das lesen wir im Neuen Testament immer wieder. Ja? Da gibt es einen sehr markanten Vers. Wir waren heute schon mal im Lukas-Evangelium. Ich möchte mal noch einen Vers lesen aus Lukas 23. Da lesen wir eine sehr bemerkenswerte Sache. Das ist ein kleiner Satz. Da achten wir meistens so gar nicht so richtig drauf. Da heißt es in Lukas 23, Vers 12, ja, wir kennen ja dieses Hin- und Hergeschiebe, ja, von Pilatus zum Herodes und wieder zurück. Und da lesen wir im Kapitel 23, Vers 12, Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Paradox, oder? Die gleiche Situation wie bei Nehemia und die Feinde Israels. Ja? Vorher waren sie Feinde gegeneinander, auf einmal wären die dicke Freunde, als es gegen Herrn Jesus geht, ja? Als es gegen die Nazarener geht. Auf einmal werden sie sich einig. Es ist immer interessant, über diese vier Gruppen nachzudenken. Ja? Jerusalem war letztendlich eigentlich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes eingeschlossen von den Feinden. Im Norden war Sanballat, der Samariter. Wir sagten schon, Sanballat war ein treuer Anhänger des Königs Artasaster. Eigentlich hätte er ein treuer Gefolgsmann von Nehemia werden müssen. Ja, er besaß das Vertrauen des Königs Artasaster, war auch mit Heeresmacht ausgerüstet. Ja. Aber er tut genau das Gegenteil. Sanballat war im Norden, im Osten war Tobia und die Ammoniter, im Süden war Geshem und die Araber und im Westen waren die Ashdoditer, das waren Nachkommen der Philister. Also sie waren umringt, sie waren eingekesselt von ihren Feinden. Bemerkenswert ist, dass die Feinde Israels damals wie heute die gleichen sind. Die heißen heute ein bisschen anders, ja. Aber es sind genau die gleichen Feinde, damals wie heute. Ja? Es ist ja sehr interessant, ich kann mich gut erinnern an manche Gespräche, auch im Kollegenkreis. Ja. Die Nachrichtenerstattung in Deutschland, wenn es um das Volk Israel geht, ja, ist immer pro Syrer oder pro Araber, ja? Pro Palästinenser. Man hört nichts Gutes über Israel. Ja? Das ist sehr markant. Ja? Das lohnt sich mal richtig darüber nachzudenken, was hier abgeht. Ja? In manchen Sachen positioniert man sich zwar öffentlich zu den Juden, aber die ganze Nachrichtenübermittlung ist immer gegen Israel. Und manchmal ja, gab es ja dann so Vergeltungsschläge Israels gegen die Palästinenser und dann war manchmal auch Gespräch. Und dann sagte ich meinen Kolleginnen, ich sage, wisst ihr, dass Israel Teile Israels permanent durch die Palästinenser mit Raketen beschossen werden? Jeden Tag? Ja? Haben wir noch nie gehört. Ich sage, ja, das bringt noch keine Nachrichten. Ich sage, welche Nation würde sich das bieten lassen, permanent täglich von Raketen beschossen zu werden? Und dann, wenn das Maß dann mal irgendwo voll war und ein Gegenangriff geflogen wurde und das hat dann auch reingehauen, die Israelis wissen, was sie tun, ja, dann waren sie die Bösen. Dann sind sie die Bösen. Also es ist augenfällig, die Feinde damals sind die gleichen wie heute, nur unter anderem Namen. Ja? Das, was mir hier auch auffällt, umgekehrt, wir haben schon Kapitel 5 diesen Aufruhr, dieses Geschrei innerhalb des Volkes. Ja? Die Feinde Gottes, die Feinde des Volkes Gottes, die werden sich immer einig, wenn es gegen die Gläubigen geht. Aber umgekehrt haben die Gläubigen große Mühe mit der Zusammenarbeit, oder? Das gelingt uns vielleicht gerade noch in Bezug auf das Evangelium, aber ansonsten gibt es da, wie heißt es, so schön Zerrüttung und jede schlechte Tat, ja? Übel. Die Ungläubigen, die werden sich im Widerstand gegen Gott, im Widerstand gegen die Ungläubigen immer einig. Das sollte uns schon zu denken geben. Ich möchte nochmal den Psalm 2 bemühen, den haben wir heute schon mal gelesen. Ich möchte nur daran erinnern, nur zwei Verse und das nochmal ins Gedächtnis rufen. Bei all dem Bösen, was auch Israel da erleben musste, auch an Kriegsgerüchten, an Kriegsplänen, an Einschüchterung, steht eins. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse, Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles, die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen Yahweh und gegen seinen Gesalbten. Das ist damals wie heute nicht anders. Aber da steht ein wunderbarer Vers 4. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Und auch das ist das Gleiche damals wie heute. Eins hatten die Feinde Israel völlig verkannt und eigentlich bis zum Schluss nicht gescheckt, nicht begriffen. Wir lesen, ich möchte mal kurz vorgreifen, Kapitel 6, Vers 15, Nehemia. 6,15. Und die Mauer wurde vollendet am 25. des Elul im 52 Tagen. Und es geschah, als unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und sie sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Also erst da, als die Vollendung da war, in sagenhaften 52 Tagen, das ist für mich nach wie vor ein Phänomen. Ich bezweifle, dass wir mit unserer heutigen Technik das in 52 Tagen geschafft hätten. Mit Sicherheit nicht. Ja. Aber Gott war der Bauende. Und das hatten sie die ganze Zeit völlig außen vor gelassen. Das haben sie nicht begriffen. Das scheinen sie dann auch im Vers weiter schon wieder abgehakt zu haben. Da kommt nämlich schon wieder die nächste Intrige. Ja. Der Teufel hält nicht ruhig, auch wenn das Werk vollendet ist. Aber liebe Geschwister, es ist so, dann wenn Fortschritte erkennbar sind, schon vorher, wenn sich Gläubige einig werden, wenn Gläubige an einem Werk arbeiten, an einem Strang ziehen, dann ist der Teufel auf dem Plan und er ist erst recht auf dem Plan, wenn da etwas geschieht, wenn da gelingen ist. Die Hälfte war geschlossen, ja, es wird jetzt irgendwo für die Kameraden gefährlich, ja, sie müssen etwas tun und wir müssen davon ausgehen, das war damals so, das ist bis heute so, Satan hasst Israel. Satan hasst das auserwählte Volk Gottes. Und Satan hat schon viele Nationen gebraucht, viele Nationen eingesetzt, um das Volk Israel auszulöschen. Und gerade wir Deutschen haben uns dann nicht mit Ruhm bekleckert, um das mal ganz gelinde zu sagen. Und ich frage mich schon manchmal, ohne das irgendwie verurteilend zu meinen, auch in den Reihen der Brüderversammlung hätte man mal früher wach werden müssen. Ja? Als es gegen den Augapfel Gottes ging, hätte man spätestens merken müssen, dass der Führer wohl nicht so es nicht so mit Gott hatte, ja, auch wenn da viele fromme Sprüche gedroschen wurden. Satan hat viele Völker, man weiß ja bis heute nicht, wie viele Juden mehr umgekommen sind, ob unter Adolf Hitler oder ob unter Stalin. Ja. Bemerkenswerterweise, auch heute in der Gegenwart, wird zunehmend gerade in Frankreich die Verfolgung der Juden massiver. Ja? Das ist eine Sache, die hat eigentlich nie aufgehört in den verschiedenen Völkerschaften. Warum hasst Satan Israel? Das ist ganz einfach. Wir lesen in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt aus den Juden. Das Heil kommt aus den Juden. Satan ist nicht dumm. Satan ist nicht zu unterschätzen. Er wusste, das Heil kommt aus den Juden. Und deshalb auch dieser massive Angriff immer wieder auf das Volk Gottes. Er tut alles, um irgend zu verhindern, dass der Retter der Welt kommt. Ja? Ich erinnere uns nur an das Neue Testament. Ja? Die ganze Tötung der Knaben. Ja? Selbst bis dahin hat Satan versucht, den Herrn Jesus aus dem Weg zu räumen. Noch als Kind. Ja? Und Josef und Maria fliehen. Er wusste, das Heil kommt aus den Juden. Das sagt der Herr Jesus selbst in Kapitel Johannes 4, Vers 22. Gott hatte Israel als sein Werkzeug erwählt, damit die Welt den wahren Gott und die Heilige Schrift, den Retter Heiland, erkennen sollte. Also wir merken schon, was es da für Zusammenhänge gibt. Ja, das kam nicht von irgendwo. Israel war das auserwählte Volk Gottes. Auch wenn es unter dem Volk Gottes viele Höhen und Tiefen gab, wir haben uns das gesagt, aber das war das auserwählte Volk Gottes. Mit diesem Volk hatte Gott seinen Plan. Das Heil kam aus den Juden. Und damit kam der Herr Jesus, der Retter, damit kam der Retterheiler und damit kam die Heilige Schrift für die ganze Welt. Deshalb war natürlich der Teufel bemüht, von Anbeginn an dieses Volk zu unterdrücken, dieses Volk auszulöschen. Ich möchte aus dem Römerbrief, Kapitel 9, ein paar Verse lesen. Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hier bringt der Apostel Paulus das auf wunderbare Weise, das Gleiche zum Ausdruck. Und Gott hat auch bis heute seinen Plan mit seinem Volk. Und er wird mit seinem Volk auch zum Ziel kommen. Hundertprozentig wird er mit seinem Volk zum Ziel kommen. Ich möchte nur, ich treffe immer wieder so Gläubige, meistens waren sie dann selbst in Israel, und manchmal fühle ich mich da sehr erbärmlich. Mir hat mein Bruder gesagt, ich habe das abgehakt für mich, ich müsste unbedingt in Israel gewesen sein, sonst könnte ich gar keinen vollmächtigen Dienst tun. Ja? Also man muss in Israel gewesen sein. Nur ich war bis heute nicht da. Ja? Ich denke, ich werde auch ohne dem auskommen. Wir wollen aber sehr nüchtern sein. Oftmals ist die Rede von den messianischen Juden, mit dem Begriff kann ich gar nicht umgehen. Weil in unserer Bibel steht, ja, da ist weder Jude noch Heide. Ja. Ein Jude, der zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, der ist ein Christ, ja, der gehört zum Leib des Christus. Ja. Der hat auch keine besonderen Verheißungen mehr, der gehört zum Leib des Christus. Der hat die gleiche Verheißung wie wir, die wir aus den Heiden kommen. Und wir wollen nüchtern sein. Bis heute ist die Masse dieses Volkes absolut atheistisch. Der Prozentsatz der wirklich wiedergeborenen Juden ist sehr gering. Ja? Dann gibt es noch eine verhältnismäßig ernstzunehmende Zahl von den Traditionalisten, ja, von den richtig kernigen Juden, ja, die wirklich an das Gesetz glauben, und man hat ja auch viel dazu gemacht. Ja, aber die Masse des Volkes ist ein gottloses Volk, sind Atheisten. Wobei ich es durchaus auch für unsere Aufgabe halte, dass wir für das Volk Israel beten. Aber so lange, wie Gott nicht, wie heißt es, die Decke von ihren Augen nimmt, ja, wird da nicht viel passieren. Wenn es immer nur wieder Einzelne sein, die zum Glauben kommen an den Herrn Jesus. Was tut Nehemia in dieser Situation? Im Vers 3, ja, wir haben gelesen, sie verschworen sich, um zu kommen, gegen Jerusalem zu kämpfen, Schaden darin anzurichten. Und Nehemia tut wiederum das einzig Richtige. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Zwei Dinge begegnen uns hier. Das erste und einzig Richtige, was dran war, war das Gebet. Und das finden wir in der Geschichte Nehemias immer wieder, dass er in solchen Notsituationen zuerst das Angesicht Gottes sucht. Ja? Das sind manchmal sehr kurze Stoßgebete, ja? Dass er zuerst das Angesicht Gottes sucht und damit auch unbedingt zum Ausdruck bringt, dass er ein Mann war, der wirklich auf Gott vertraute, der bis zum Schluss nicht über sich hinaus wuchs, obwohl er wirklich hervorragende Führungseigenschaften hatte. Er hatte wirklich Führerqualitäten. Und es gelang ihm ja auch immer wieder, dieses Volk zu einigen und Mut zu machen, zu motivieren. Ja. Aber bei all dem, die jungen Leute würden heute sagen, hielt er den Ball flach. Ja. Er gab dem die Ehre gebührt. Und er sucht immer zuerst die Hilfe bei Gott. Da beteten wir zu unserem Gott. Das ist das Erste, was wir tun und tun sollten. Da dürfen wir von lernen. Ja? Nicht irgendwo selber Auswege zu finden, die Dinge irgendwo selbst in den Griff zu bekommen. Ja? Dazu sind wir ja irgendwo geneigt als Menschen, sondern zuerst das Angesicht Gottes suchen. Und erst dann, das finden wir hier sehr deutlich, erst dann das zu tun, was wir tun können und was notwendig ist. Denn was lesen wir als Zweites? Und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Aber wir haben hier eine Reihenfolge. Ja? Das Erste ist die Anrufung Gottes, ist die Hilfe bei Gott zu suchen. Ja? Das Zweite ist, das ihnen Mögliche zu tun. Und das gilt auch für uns heute, dass wir auch unsere Möglichkeiten, unsere Chancen einfach sehen und das tun, was wir tun können. Aber erst als Zweites, die Reihenfolge ist zu beachten. Ja? Zuerst die Hilfe bei Gott suchen, Gott anrufen und erst dann das zu tun, was möglich ist. Und genau das tut Nehemia. Aber bitte, die Reihenfolge ist zu beachten. Erst ruft er Gott an, dann bewaffnet er das Volk und stellt Wachen auf. Und hier heißt es auch, und ich denke nicht, dass das mit Zweifeln oder mangelndem Gottvertrauen zu tun hat. Wir lesen hier, und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen auf. Ja? Nehemia war durchaus realistisch. Ja? Und es ist auch gut und recht, in solchen Situationen auch Furcht zu haben und Angst zu haben. Weil wir sonst auch ganz schnell über uns hinauswachsen, ja? Meinen, wir kriegen die Dinge irgendwo in den Griff. Ja? Aber Nehemia tut das ihm Mögliche. Ich möchte mal mit euch gemeinsam so einen Gang durchs Neue Testament machen, weil später finden wir das auch noch praktisch während des Baus, dass Nehemia auch immer wieder irgendwo ihnen zuruft, ja, wachet und betet. Ich sage das mal so übertragen im Sinn, neutestamentlich. Weil diesen Aufruf, den finden wir im Neuen Testament etliche Male. Wir schlagen mal den Epheserbrief auf, Kapitel 6. Epheser 6, Vers 18. Es geht vorher um die Waffenrüstung Gottes, aber lasst uns mal den Abschnitt lesen, weil hier geht es eigentlich auch um Kampf und die finsteren Mächte. Lasst uns mal lesen, Epheser 6, Abvers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu stehen vermöget gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ja, hier haben wir das ganz stark irgendwo kompensiert, ja, was wir eben gehört haben. Ja, Gott stellt uns eine Waffenrüstung zur Verfügung. Vorher sagt uns der Text, gegen wen unser Kampf ist. Ja? Wir haben uns vorhin erinnert an die Realität des Teufels. Ja? Er ist der Widersacher Gottes und er ist eine ernstzunehmende Macht. Hier wird uns gezeigt, ja, gegen wen wir eigentlich kämpfen, ja? Die einzelnen Gruppen. Aber unser Herr hat uns nicht irgendwo allein gelassen. Unser Herr hat uns ausgerüstet mit einer Waffenrüstung. Das lohnt sich ja darüber, da könnte man ein ganzes Wochenende über nachdenken, ja, über diese Waffenrüstung. Ja. Aber es gilt, diese Waffenrüstung auch wirklich angelegt zu haben. Ja. Wir können die vielleicht irgendwo im Schrank haben, aber es gilt, die anzulegen. Ja. Es gilt, ausgerüstet zu sein. Es gilt, den Schild des Glaubens auch wirklich in der Hand zu haben, um die Pfeile abwehren zu können. Und wir müssen natürlich auch den Helm des Heils aufhaben. Und wir müssen das Schwert des Geistes kennen. Wir müssen mit Gottes Wort vertraut sein, denn nichts anderes ist damit gemeint. Und wir müssen geübt sein mit dem Schwert des Geistes. Und dann heißt es, zu aller Zeit betend, ja, wie Nehemia, mit allem Gebet und Flehen vor Gott und hierzu wachend. Es braucht auch heute im Hause Gottes, in der Versammlung des lebendigen Gottes, Männer, die Wächterdienste tun. Männer, die die Gabe haben der Unterscheidung der Geister, ja, des Guten und Bösen. Männer, die nüchtern und wach sind, die Durchblick haben durch Gottes Wort. Ja, Männer, die Wächterdienste tun. Und nicht nur Männer, es braucht auch Frauen, die durchblicken. Ja? Wir dürfen die Dinge nicht ihrem Selbstlauf überlassen. Ja? Gebet und wachen. Die Hinwendung zu Gott, das Bewusstsein, ohne unseren Herrn geht nichts. Und die Erfahrung, die haben wir alle gemacht. Irgendwann und irgendwo gab es Situationen in unserem Leben, wo wir das verstanden haben, dass ohne unseren Herrn gar nichts geht. Wir sind völlig nackt und bloß. Und wir meinen, wir müssten die Dinge irgendwo selbst in den Griff bekommen und bewältigen. Wir brauchen unseren Herrn. Wir brauchen unseren Gott und Vater. Aber wir sind auch gerufen, das uns Mögliche zu tun. Wachend. Ja? Das hat ja auch, ist ja auch irgendwo eine Willensentscheidung. Ja? Man kann sich auch schnell mal irgendwo einlullen lassen. Ja? Man kann schnell irgendwo müde werden. Man kann schnell sich auch irgendwo verführen lassen. Ja? Es, im Galaterbrief im Kapitel 6, da, ich möchte mal den ersten Vers lesen. Da heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Also ganz nüchtern mit meinen Worten. Seid im Umgang mit Sünde, weise, seid geistlich, aber packt die Dinge an, tut etwas und tut das im Geist der Sanftmut und der Liebe, in dem Bewusstsein, dass ihr auch selbst mal dran seid, ich sag's mal so, dass ihr auch selbst fallen könnt und vielleicht in die Situation kommt, dass an euch Zucht geübt werden muss. Wachet und betet, oder betet und wachet. Ja? Die eine Seite die Hinwendung zu Gott, die andere das uns Mögliche zu tun, nicht die Hände in den Schoß zu legen und die Dinge dem Selbstlauf zu überlassen, sondern wirklich zu handeln. Kolosserbrief Kapitel 4, ab Vers 2. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Kolosser 4, 2 bis 4. Verharrt im Gebet, wacht darin mit Danksagung. Ja? Ich empfinde oftmals so diese Worte des Apostels Paulus. Paulus macht auch immer klare Ansagen. Ja? Der redet nicht groß drum rum, der macht immer klare Ansagen. Völlig hin und weg bin ich in den Timotheusbriefen. Ja? Gerade im zweiten Brief, da so sein Vermächtnis an sein Kind im Glauben, Timotheus, ja, da gibt es immer wieder so Zurufe, ja, fast Befehle. Ja? Tu das, tu das, tu das. Ja? Halte fest das Bild der gesunden Worte. Ja? Immer wieder solche Zurufe. Und ich denke, das brauchen wir. Ja? Wir brauchen klare Ansagen, wir brauchen klare Anordnungen. So haben wir, ich habe ja auf meinem Zettel noch etliche Bibelstellen, aber bitte forsch mal selber. Ja, gibt es ein feines Hilfsmittel, kannten schon unsere Großväter, Konkordanz. Ja, da kann man das gut nachschlagen. Wir haben diese Aussage, dieses Wachen und Beten im Neuen Testament sehr oft. Und das gilt heute wie damals. Und wir wollen ja wirklich weise sein, dass wir uns nicht irgendwo von den Dingen überrollen lassen. Ich möchte noch etwas sagen zu der nächsten Angriffstaktik. Das ist nur ein Vers. Ich lese den Vers 4. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger sinkt und es ist viel Schutt da und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Judas sprach, jetzt kommen irgendwo Leute, bei denen ist die Luft raus. Ja? Bei denen ist die Luft raus. Die können wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Ja? Die Kraft der Lastträger sinkt. Die Schuttberge sind zu viel, zu groß. So vermögen wir nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Ich habe es überschrieben mit Entmutigung. Entmutigung. Ja, was sind wir in der Versammlung des lebendigen Gottes? Sind wir Leute, sind wir Brüder und Schwestern, die entmutigen und andere mit runterziehen? Oder sind wir Leute, die Mut machen, die im wahrsten Sinn des Wortes Mutmacher sind? Gerade auch in der jetzigen Zeit, ja, die Zeit ist ja irgendwo prekär. Sind wir Leute, die runterziehen oder sind wir Leute, die Mut machen? Wie voll ist das Glas? Sag mal. Ja, ich wollte irgendwie was anderes. Ich will noch Schluck trinken. Die einen sagen, das Glas ist halb voll, andere sagen, es ist halb leer. Ja? Wozu gehören wir? Gehören wir zu denen, die sagen, es ist halb voll, froh Gemut? Oder sind wir Leute, gleich alle? Ja? Vielleicht versteht ihr, was ich meine, ja? Sind wir Mutmacher, die andere mitziehen, die vielleicht vorangehen? Oder sind wir Leute, die runterziehen? Und das war die Situation hier in dem Text. Nur ein Vers. Da gab es ein paar Kameraden aus Juda, aus dem Stamm Juda, bei denen war die Luft raus. Die jungen Leute würden vielleicht auch sagen, wir hatten so keinen Bock mehr, oder? Kraft sinkt, Schutt ist zu viel, wir können nicht mehr. Empty. Ja? Ist das heute anders? Ich glaube nicht, es ist genauso. Ich höre dann so Sätze wie, naja, die Schrift schreibt uns das ja schon so, dass es so kommen wird. So nach dem Motto, es ist eben, wie es ist, nicht? Und wir ergeben uns still so in unser Schicksal und der Herr kommt ja bald wieder, bin ich zutiefst davon überzeugt. Und ich freue mich darüber und ich predige auch darüber. Aber was soll Martin Luther gesagt haben? Ja, es ist ja nicht verbrieft. Martin Luther soll gesagt haben, wenn ich wüsste, dass der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich auch heute noch einen Apfelbaum. Wenn wir wissen, dass der Herr morgen wiederkommt, dann ist das kein Grund, heute die Hände in den Schoß zu legen und uns dem Schicksal zu ergeben. Dann haben wir noch viel eher Handlungsbedarf und den Menschen von Christus zu erzählen. Ist das Glas für uns halb voll oder halb leer? Ich glaube, Entmutigung ist eine ganz gefährliche Sache. Weil Entmutigung zieht auch ganz schnell andere mit runter. Ja? Das geht ganz schnell, dass andere mit runtergezogen werden. Was bin ich? Bin ich einer, der vorangeht und Mut macht? Ich habe jetzt im vergangenen Jahr die zweite Arbeitsfreizeit gemacht in Rehe. Ich habe das vor 2 Jahren mal wieder begonnen. Das gab es vor 30, 40 Jahren schon mal. Und dann habe ich mit dem Horst Kathmatik gesprochen. Ich sage, du, wie denkst du, wollen wir nicht irgendwie das wieder ins Leben rufen und weitermachen? Ja, mach das. Und dann waren wir 15 Mann, die sich da gemeldet haben. Also die haben dann frei Kost und Logis. Und ja, wir beginnen und haben so auch mitgemacht. Auch die Wessis, war erstaunlich. Ich habe gesagt, um 7 Uhr Bibelarbeit. 7:00 Bibelarbeit bis 8:15, dann gibt es nämlich Frühstück. 9 Uhr Arbeitsbeginn bis 12 Uhr. 1 Uhr Arbeitsbeginn bis 18 Uhr. Gefüllter Tag, ja? Wir haben mitgezogen, war eine schöne Sache. Voriges Jahr hatte ich massive Schwierigkeiten mit meinen Knien, ja? Wir haben gepflastert, viel Knie in der Arbeit. Dann sagten, lieber Freund und Bruder, du musst doch hier nicht ständig hier vorangehen. Hier, leg dich da mal nach dem Mittag einfach mal eine Stunde hin. Du kannst doch kaum noch krauchen. War auch wirklich so. Ich dachte, nee, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Ich möchte hier Vorbild sein, ich möchte hier vorangehen, ich möchte hier Mut machen. Ja? Wir hatten wirklich ein Arbeitspensum vor uns. Wir haben die Liegehalle gepflastert. Ja, und ich habe am Sonntagabend gesagt, Leute, hier ist nicht eher Feierabend, als bis Samstagabend die Arbeit fertig ist. Hier ist keiner da, der das weitermacht. Und wenn wir bei Scheinwerferlicht arbeiten. Oh, es war für mich unmöglich, auch wie für Nehemia, ja, selber da irgendwo sich zurückzuziehen und andere arbeiten zu lassen. Sind wir Leute, die Vorbilder sind, die mitreißen, auch wenn es manchmal an eine Substanz geht? Oder sind wir Leute, die so ein bisschen so andere arbeiten lassen, ja? Andere schindern lassen, sollen sie mal machen. Ja? Die Preußen, die hatten da so ein schönes Sprichwort. Ja? Ich bin ja eigentlich ein Preuße. Und wisst ihr, was die sagen? Kamerad, schießt du, ich habe Familie. Ja? Auch wenn es darum geht, so Verantwortung zu tragen und mal einfach mal, ja, mal wirklich Mann zu sein und mal irgendwo etwas anzupacken. Kamerad, schießt du, ich habe Familie. Ne? Mach du mal. Das ist im Volk Gottes auch sehr verbreitet. Ja? Lass mal die anderen machen. Ja? Entmutigung. Hier war die Gefahr groß, dass ja, das Einzelne andere runterzogen. Und ich möchte mal 2 Verse lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Vers 8 schreibt Paulus von sich: in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart werde. Herr Paulus bringt das auf eine schöne Weise zum Ausdruck. Ja, es ist manchmal bedrängend und doch nicht einengend. Der Herr sorgt für uns. Manchmal sehen wir keinen Ausweg und doch ist es nicht ohne Ausweg. Ja? Für mich ist es ein sehr mutmachendes Wort. Ja? Verfolgt, aber nicht von Gott verlassen. Ja, das macht irgendwo Mut. Und liebe Geschwister, wir wollen uns Mut machen. Wir wollen nicht, ich musste das lernen und ich muss das bis heute lernen. Wir wollen auch nicht den Fehler machen, von unserem Bruder und unserer Schwester das Gleiche zu erwarten, das Gleiche einzufordern, wie wir selber tun. Wir haben alle ein unterschiedliches Maß an Glauben, wir haben ein unterschiedliches Maß an Kraft, an Vermögen. Und wir müssen uns einfach auch, jeder in seiner Art, auch irgendwo akzeptieren. Ja, mich wurmt es manchmal auch. Ja. Ich denke manchmal, Mensch, das Kinder, Leute, kann doch nicht sein. Ja. Drück doch mal die Pupsbacken zusammen, Brust raus, Bauch rein und es geht weiter. Ja. Das ist meine Veranlagung. Ja. Und ich verlange mir alles ab, bis es nicht mehr geht. Aber wir sind alle unterschiedlich gestrickt. Ja. Wir wollen auch weise sein, dass wir auch nicht einander verletzen, sondern uns einfach auch gegenseitig akzeptieren und Mutmacher sind. Wirklich Mutmacher sind. Nicht den anderen runterziehen, vielleicht noch anklagen, sondern dass wir müssen Mut machen, vorantreiben. Das ist ein Anliegen, was mich persönlich sehr beschäftigt, auch in der Verkündigung. Ich hatte einen lieben Bruder, der ist vor wenigen Wochen berufen worden. Einer meiner geistlichen Väter in Oranienburg. Der sagte dann mal, ich war so Mitte 30, wenn ich in Oranienburg war, in der alten Heimat, die Eltern besucht habe, musste ich immer predigen, da war keine Chance, ich musste immer predigen, wenn ich da war. Und einmal sagte er mir, das habe ich nicht vergessen. Er sagte zu mir: Matthias, du tust gute Dienste, aber bitte achte darauf, dass du nicht nur ermahnst, sondern die Geschwister auch ermutigst. Wobei diese beiden Begriffe sehr nah aneinander liegen, ja. Auch im Griechischen. Ermahnung meint eigentlich immer auch automatisch Ermutigung. Ja? Aber ihr werdet das sicherlich auch kennen. Ja? Ich habe manche Predigt in meinem Leben gehört. Als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann. Ich habe manche Hammerpredigten gehört. Ja? Da wurde alles so plattgewalzt, was irgendwo plattzuwalzen war. Ja? So nach dem Motto: ihr armen Trottels, hier kommt ihr erstmal dahin, wo ich schon hingepinkelt habe. Ja? Entschuldigt mal bitte meinen groben Ausdruck. Ja? Aber wem hilft das weiter? Erbaut das? Treibt uns das voran im Glauben? Wir wollen uns ermuntern. Wir wollen uns ermuntern. Und wir wollen nie den Eindruck irgendwo erwecken, dass wir über allem stehen. Wir sind alle Menschen. Und wir beugen uns mit unter das Wort. Aber wir wollen Mutmacher sein. Nicht Leute, die nach unten ziehen, sondern Leute, die andere motivieren, die andere mitreißen. Und das kann man auch ganz praktisch erleben, ja. Irgendwann haben sie dann alle mitgekriegt, was mein Problem war. Das sind meine Knie. Ich habe hochgradig Arthrose. Bandagen und diesen ganzen Zirkus da. Irgendwann wird da sicherlich immer eine OP kommen. Aber die haben das mitgekriegt. Ja? Und ich durfte ihnen zum Zeugnis sein. Ich habe nicht locker gelassen. Leute, wir ziehen durch. Das ging wirklich mal an die Substanz. Ja? Und am Mittwoch, so Mitte der Woche, war da auch ganz schön die Luft raus. Ja. Ich konnte mir nicht, mir ging es wie Nehemia. Nehemia sagt später an einer Stelle: ein Mann wie ich sollte fliehen. Ja? Der stand in vorderster Front, der musste Vorbild sein. Und liebe Geschwister, so wollen wir auch Vorbild sein, einfach auch für andere. Andere motivieren, andere mitreißen und nicht dafür sorgen, dass Entmutigung um sich greift. Ja? Und Entmutigung kann sehr schnell um sich greifen. zieht schnell andere mit runter. Nein, wir wollen durchhalten, wir wollen kämpfen, wir wollen uns von unserem Gott ja einfach auch die Kraft immer wieder schenken lassen. Hier war auf der einen Seite ja der Feind von außen, Entmutigung, die von außen kam. Wir haben vorher gesehen, Kriegsgerüchte, Einschüchterung, und jetzt gab es Entmutigung von innen. Jetzt gab es welche, die sagen, geht nicht mehr, können nicht mehr, Luft ist raus. Ja, ich möchte mal ein paar Verse lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Jakobus 1, Vers 5. Da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, und ich, das ist die eine Seite, geistlicher Dienst, Weisheit. Ich möchte auch mal ein Stück beziehen auf gesundheitliche Kraft, Durchhaltevermögen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn ein Zweifelnder gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Wenn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Liebe Geschwister, wir müssen nichts aus eigener Kraft tun. Wir müssen nichts tun, unsere eigenen Kraft, Wassersuppe. Ja? Wir dürfen uns auf unseren Herrn werfen. In allen Dingen. Wir dürfen Weisheit erbitten von Gott. Das ist übrigens auch so mein Beten in den letzten Monaten in Bezug auf unsere Regierung. Ja. Wir sehen so viel Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Ohnmacht, Parolen. Der eine spricht von der dritten Welle, der nächste spricht von Lockerungen. Du kannst auf dem Schirm gucken, oben rechts hast du die Lockerung, unten links hast du die dritte Welle. Ja, also wer da ernsthaft sich Gedanken macht, der wird irr. Und mein Beten in den letzten Monaten war wirklich, Herr, schenk unseren Regierenden Weisheit von dir. Ja, ihnen muss Weisheit von Gott werden, um rechte Entscheidungen zu treffen. Die Ohnmacht ist groß. Ja, und wir wollen einfach Leute sein, liebe Geschwister, für die das Glas halb voll ist. Leute sein, die ihrem Gott vertrauen und die dann, gerade dann, wenn andere vielleicht drohen zu straucheln, ja, drohen aufzugeben, ja, gerade dann mitzureißen. Während meiner Bausoldatenzeit in der Grundausbildung gab es auch Gewaltmärsche. Ja. Das waren so Märsche von 30, 40 Kilometern unter Vollmontur, Volllast. Und da galt es nicht, wer als erster durchs Ziel kommt, sondern es kam darauf an, dass alle durchs Ziel kamen. Das war primär. Und wir mussten manchen Kameraden im wahrsten Sinne des Wortes durch Ziel tragen, weil die Luft raus war oder er sich im wahrsten Sinne des Wortes die Füße rundgelaufen hatte. Ja? Wir wollen Acht haben auf das Schwache. Wir wollen Acht haben auf die Schwachen im Glauben. Wir wollen Acht haben auf die Geschwister, die einfach Mut brauchen. Ja? Wir wollen sie mitziehen. Wir werden vielleicht auch manchen im übertragenen Sinn ins Ziel durchtragen müssen. Nicht wegen mangelndem Glauben. Ja? Aber auch die Menge der psychisch Kranken wird in unseren Kreisen immer mehr. Wir haben manche Alte, wo dann auch irgendwo noch ein Stück ja, Alzheimer dazukommt, ja, oder andere Dinge. Wir werden manchen auch durchs Ziel tragen müssen, aber lasst uns Acht haben auf die, die einfach schwach sind, die der Hilfe bedürfen, die Mutmacher brauchen. Dazu möchte ich uns ja wärmstens ermutigen. Und wir wollen nicht auf den Schutt schauen. Ja? Wir wollen uns nicht bange werden lassen wegen der riesen Schuttberge, die wir angeblich nicht bewältigen können. Ja? Wir wollen das Ziel anschauen, den Wiederaufbau der Mauer. Wir wollen uns nicht graben werden lassen, ob der Zu- und Umstände um uns herum, sondern wirklich immer wieder auf unseren Herrn schauen. Und Schutt in unserem Leben, den gibt es ja auch, ja. Schutt in unserem Leben, der muss unter das Kreuz. Schutt in unserem Leben muss unter das Kreuz. Ich erinnere uns an dieses schöne Wort im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und nach meiner Überzeugung ist das ein Wort an Gottes Kinder. So wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich lese zum Abschluss einen Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40. Jesaja 40, Vers. Nee, es sind doch drei Verse. Jesaja 40, Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Für mich ist es ein sehr mutmachendes Wort. Ja, eine schöne alttestamentliche Metapher. Das gibt dazu ein wunderschönes Chorlied. Kennt vielleicht manche von euch. Geht am liebsten gleich loslegen. Ja, auf Adlers Flügel getragen. Ja, und das wollen wir nicht vergessen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Wir vermögen nichts. Sei es geistig oder geistlich oder körperlich, aber wir dürfen uns in allem auf unseren Herrn werfen und ihm vertrauen und ihn machen lassen. Und wir wollen natürlich auch das uns Mögliche, das von unserer Seite Mögliche tun, beten und wachen. Und einfach auch die Maßnahmen ergreifen, das tun, was zu tun ist, was dran ist, zu seiner Ehre und um die Mauern zu bauen, um seine Ehre wiederherzustellen, ja, um Gottes Größe wieder auch praktisch darzustellen für die Völker ringsherum. Dazu wollen wir uns Mut machen und daran denken, das Glas ist immer halb voll, nie halb leer.